Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Hallo Mona.
Hallo Diana.
Hast du Lust?
Unbedingt. Ich habe schon lange Lust. Ich musste diesmal ein bisschen auf dich warten. Ist ja eigentlich immer andersrum.
Das stimmt. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen.
Ja, du hast vor allem auch nach mir angefangen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste weiterlesen.
Wir sprechen heute über Brimstone, Teil 2 der Fae and Alchemy-Reihe von Kelly Hart.
Die Gude. Hat jetzt auch. Also, du musstest ja richtig lange auf den Teil warten, ne?
Richtig lange. Viel zu lange.
Wann hast du die Quicksilver gelesen? Anfang 24?
Na, Mitte 24, wahrscheinlich Sommer 24.
Mhm. Und da hieß es noch, nächsten Monat kommt Brimstone.
Genau.
Auf Kindle Unlimited.
Deswegen habe ich das gelesen. Ich habe gehört, der nächste Teil kommt gleich in einem Monat. Und habe mal wieder, wie jetzt mit Daggermouth, den Moment abgepasst, dass das Buch dann verlegt wurde. Was mich ja sehr für Kelly Hart freut, aber ich musste dann plötzlich über ein Jahr warten.
Ja, damn. Ja, ich habe es ja im Dezember gelesen. Ich musste nicht so lang warten. Da war es schon draußen. Du hast dann aber kein Reread gemacht, ne? Du hast es mit mir nochmal gereadet.
Genau, ich habe einen Reread gemacht durch dich. Ja, ich habe mir nochmal verschiedene Podcast-Folgen angehört und mir von dir Sprachnachrichten schicken lassen und ich glaube auch nochmal die ein oder andere Sache gefragt, ne?
Ja, ich glaube, ja. Mhm.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl beim Lesen tatsächlich, dass mir viel gefehlt hat. Ich weiß, dass ich dich einmal eine Sache gefragt habe, aber ich fand, das ging jetzt ganz gut.
Da fällt mir ein, wir haben in der Quicksilver-Folge behauptet, wir würden heute über die Bonuskapitel reden, aber du hast die gar nicht gelesen, oder?
Tatsächlich nicht.
Also dazu noch, bevor wir da in die Details gehen und in den Spoiler-Teil, weil ist ja Teil 2 der Reihe, das heißt, alle, die Teil 1 noch nicht gelesen haben, hört euch den spoilerfreien Teil der Quicksilver-Folge an, dann wisst ihr, ob das vielleicht was für euch ist. Wenn euch Quicksilver gefallen hat, dann lest gerne Brimstone weiter. Und es gibt auf der Seite von Kelly Hart plus dann noch zwei weitere in so Special Editions Bonuskapitel zu der Reihe. Und vor dem Release von Brimstone wurde immer gesagt, man muss die gelesen haben. Ich habe die dann gelesen, bevor ich Brimstone gelesen habe, aber ehrlicherweise verstehe ich nicht, wieso die so ein Theater drum gemacht haben, dass man die gelesen haben müsste. Weil im Endeffekt wird alles, was in den Bonuskapiteln erzählt wird, in Brimstone so verwendet, dass man alles, was man wissen muss, auch in Brimstone erfährt. Von dem her, die Bonuskapitel sind super, aber sind nichtsdestotrotz, wie es eigentlich sein soll, einfach nur Bonuskapitel. Man kann die lesen, die sind auch echt gut. Man kriegt natürlich schon noch mal mehr Infos zu den Sachen, die passiert sind, aber alle Infos, die du wirklich brauchst, bekommst du in Brimstone selber.
Oh, da bin ich aber sehr froh, das zu hören gerade. Also ich habe schon vor, die in den nächsten Tagen noch zu lesen. Ja, ich hatte, glaube ich, ein oder zweimal den Moment, dass ich dachte, weil ich wusste, dass es zu einer bestimmten Szene ein Bonuskapitel gibt, dass ich dachte, oh, das hätte ich jetzt lieber lesen sollen. Aber daran soll es jetzt nicht gescheitert haben, tatsächlich.
Ja, ja, das wäre jetzt nochmal interessant aus deiner Perspektive, wo du es nicht gelesen hast. Das finde ich jetzt schon noch spannend, dass du sagst, du hättest...
Ich hatte dich ja zwischendurch irgendwas gefragt, ich weiß leider nicht mehr, was das war. Und da meintest du zu mir, ja, wenn du jetzt das Bonuskapitel gelesen hättest, wüsstest du das?
Ja.
Und da wusste ich ja dann ungefähr, worum es in dem Bonuskapitel geht und da dachte ich mir dann ein paar Mal,
aber okay. Du hast mich quasi nicht nach Wissen gefragt, sondern du hast mich gefragt, wussten wir das schon, das da gerade erklärt wurde? Dann habe ich gesagt, ja, das erfährst du in dem Bonuskapitel, aber den Abschnitt, den du gemeint hast, da wird es ja auch erklärt, nur nicht so im Detail.
Ja, okay, ja.
Aber ja, man kriegt schon noch gute Details. Vor allem alle, die Bock haben, Bonuskapitel zu lesen, empfehle ich schon, sie zwischen den zwei Büchern zu lesen, wenn man die Zeit und die Muse dazu hat, weil es sind schon nochmal interessante Einblicke. Es wird dann zwar alles aufgegriffen, wie gesagt, man braucht sie nicht, aber es sind schon interessante Einblicke, gerade in Kingfisher, wo man ja in Quicksilver noch nicht so viel von ihm selber quasi weiß, aus seiner Perspektive. Und auch von früher kommen da halt Sachen raus. Auch Carrion, zu Carrion gibt es ein interessantes Kapitel. Aber wie gesagt, sie sind definitiv kein Muss, so wie es vorher gemarketet wurde. Wo dann alle gemeint haben, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Was ich auch verstehen kann, sorry, ein Bonuskapitel ist ein Bonuskapitel und nichts, was ich vorauszusetzen habe vor dem nächsten Buch.
Aber ja, ja, so sollte das sein, ne?
Ja, genau.
Ja, und weil da ja auch einzelne Bonuskapitel waren, auf die man nicht immer Zugriff hatte.
Ja.
Die meisten sind genau. Ja auf ihrer Website, aber es gab ja auch eins, was in einer Special Edition veröffentlicht wurde. Und dann sollte da schon gar nicht irgendwas Wichtiges drinstehen, sondern vielleicht nur so ein bisschen mehr.
Ja, das, was du jetzt meinst, das ist, glaube ich, das Kapitel von Carrion, das in dieser Barnes & Noble Special Edition oder so drin ist. Das ist tatsächlich auch wirklich nur nice to have.
Okay, das ist doch schön. Ja, bei Carrion ist ja, also da ist ja nice to have auch nice to have. Tatsächlich, das muss ich noch lesen.
Bin mal gespannt, was du dann sagst.
Okay.
Ja, sollen wir direkt loslegen, weil wie gesagt, spoilerfreien Teil gibt es heute nicht. Alle, die Quicksilver gelesen haben, dürfen gerne auch Brimstone lesen. Also gibt es einen Grund, nicht weiterzulesen? An meiner Perspektive nicht. Ich mochte das Buch sehr gerne. Ich habe dem, glaube ich, 5 Sterne gegeben. Ich habe das tatsächlich sehr gemocht. Ich weiß, du bist da ein bisschen anderer Meinung, aber würdest du sagen, brauchst du nicht lesen?
Nee, ich glaube, wenn man Quicksilver sehr mochte, dann wird sich das in diesem Buch entscheiden, ob man dann die Reihe weiterlesen will, weil einen das abholt oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist sehr polarisiert, das Buch. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich es nicht mochte. Ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben, weil es sehr viele Dinge gab, mit denen ich sehr unzufrieden war. Aber es gab auch viele, ich habe es irgendwie trotzdem auch genossen, wenn ich es in der Hand hatte. Und ich mag die Welt sehr gerne und ich mag manche der Charaktere sehr gerne und möchte gerne wissen, wie es da weitergeht.
Mhm.
Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass sie sich verrannt hat, die Kelly.
Da bin ich mal gespannt. Okay, ja, so viel zum spoilerfreien Teil heute, kurz und knackig. Und dann würde ich sagen, let's dive in.
Ja, aber bevor wir, glaube ich, so richtig ins Detail gehen, sag mal, was so deine allgemeinen Gedanken waren.
Ich habe tatsächlich auch relativ lange gebraucht. Ich habe 10 Tage, glaube ich, gelesen, was ja schon lang ist für uns beide eigentlich. Aber ich habe es genossen. Also ich fand es gut. Für mich war das so, ich mag es ja, wenn sich Sachen ein bisschen langsamer entwickeln. Außer einen langen Abschnitt, wo ich es nicht richtig gut weglegen konnte, konnte ich es eigentlich immer recht gut weglegen. Aber also es gab immer Stellen, wo man es weglegen konnte, weil da ein Zeitsprung drin war oder so. Aber immer, wenn ich es in der Hand hatte, ist was passiert. Ich mochte auch, wie sich es weiterentwickelt hat. Ich war ja im ersten Band, habe ich ja mal so gesagt, ich verstehe den Hype um Kingfisher nicht, was. Und jetzt in Brimstone mochte ich ihn tatsächlich sehr gerne. Also ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, der wird so ein bisschen zum Golden Retriever mit ihr. Und es gab echt ein paar süße Szenen, die so die Beziehung von den beiden dargestellt haben. Also da bin ich so ein bisschen Kingfisher-Fan geworden. Ich bin kein Kingfisher-Ultra, er ist nicht mein Top-Book-Boyfriend oder was auch immer. Aber ich bin jetzt so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, den ganz viele schon im ersten Buch hatten. Ich habe diese ganze Sache mit Kingfisher und Carrion voll gefeiert, dass die da in Silverin waren und wie viel Witz auch Carrion in die Story reingebracht hat. Es war ja auch sowas, wo ich im ersten Band gesagt habe zu dir, weil ich ja wusste, dass den ganz viele total mögen und ich dann Quicksilver gelesen habe und dachte so, ja okay, der ist ganz witzig, aber der kommt ja irgendwie nur 3-mal vor oder so. Also der hat ja gar nicht so eine große Rolle gespielt in Quicksilver und in Brimstone hat er ja jetzt ziemlich viel Page-Time auch gehabt und ich finde auch ziemlich viel Humor reingebracht und ich habe das sehr genossen. Auch wie sich so die Beziehung zwischen ihm und Kingfisher entwickelt hat. Da gibt es ja auch eine ganz spezielle Szene dazu, wo wir nachher bestimmt auch nochmal drüber reden.
Oder gibt es einige? Ich weiß gerade gar nicht, auf welche du hinaus willst. Bin ich gespannt, aber ja.
Ja, ansonsten, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich frage mich ehrlicherweise so ein bisschen. Also es ist ganz anders verlaufen, als ich es nach Quicksilver erwartet hatte.
Mhm.
Von dem Overall-Storytelling meine ich jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt in einem Buch noch alles zusammenziehen will.
Ja, ist es denn offiziell, dass es nur noch ein einziges Buch gibt? Warum habe ich 5 im Kopf?
Ich meine, sie hat es auch noch mal bestätigt,
dass
sie es bei einer Trilogie belässt. Das war zumindest mein letzter Stand. Und es war, glaube ich, einfach, ich muss auch sagen, es ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, aber ich habe auch das Gefühl, das Buch hat mich zum richtigen Moment erwischt. Das war in dem Moment einfach mein Vibe. Ich finde, man kann da so locker durch. Und ich habe es einfach genossen. Ich war gerne in der Welt, was du vorhin schon meintest. Ich mag die Welt, ich war gerne dort. Sicherlich gab es da die ein oder andere Sache, die ich nicht so dolle fand. Können wir nachher noch drüber reden. Aber ich habe es einfach genossen. Und es war dann auch so ein bisschen so eine Vibe 5 Sterne. Also es war jetzt nicht so, ich habe noch nie was Besseres gelesen, 5 Sterne. Sondern es hat einfach Spaß gemacht, 5 Sterne.
Und das ist ja auch voll cool und auch voll legitim. Und das ist ja auch so spannend, dass wir hatten ja heute erst wieder Kontakt zu ein paar Buchfreundinnen, die so bei einigen Reihen komplett anderer Meinung sind. Und da ist es irgendwie ganz spannend, hat, glaube ich, auch wirklich immer ganz viel damit zu tun, in welcher Situation liest man das gerade, was hat man für Erwartungen an die Geschichte, wie geht es einem gerade, wonach ist einem eigentlich, ja, was hat man vielleicht auch vorher gerade konsumiert? Ich glaube, dass das auch immer ein bisschen was damit zu tun hat. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass Kelly Hart sich nicht richtig überlegt hat, was sie von diesem Buch will, dass sie ein Endziel hatte, aber einfach losgeschrieben hat und sich nicht richtig überlegt hat, wie sie da hinkommt. Und dass sie sich so left und right Sachen aus den Haaren herbeizieht, aus den Ärmeln schüttelt. Es tauchen Probleme auf, die gelöst werden mit Sachen, die vorher nie erwähnt wurden. Und das passiert ja nicht nur einmal, das passiert in jeder Situation gefühlt. Für mich war es irgendwann so, oh, sie sind wieder in einer Situation, ah, könnte um Leben und Tod gehen, aber naja, Ceres wird schon gleich irgendeinen Supermeistertrick auspacken, den sie noch nie gemacht hat und dann ist die Situation wieder gelöst. Das hat auch dieses Gefühl gehabt, so mehrfach.
Ja.
Das heißt, High Stakes war da, fand ich überhaupt nicht. Fand auch, dass spannende Stellen zum Teil viel zu schnell gelöst wurden. Und deswegen hatte ich manchmal so das Gefühl, dass ihr Ereignisse einfach so aneinandergereiht waren, ohne richtig zusammenzugehören. Und dass bestimmte Szenen nur reingeschrieben wurden, für mich gefühlt im Nachhinein, um dann eine spätere Situation aufzulösen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja.
Ich fand, dass es ein bisschen zu lang war.
Mhm.
Dass mir so ein bisschen der übergeordnete Spannungsbogen gefehlt hat, beziehungsweise ich auch immer das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir hier das eine Thema mit dem Rod, dann haben wir das Thema mit den Vampir-Court-Intrigen, dann haben wir das Thema mit Everlane, wir haben das Thema mit, dass sie ja neue Kräfte hat und die nicht kennt, wir haben das Thema mit dem Brimstone, es werden so viele Türen geöffnet.
Ja.
Also wir können gerne nochmal nachher ins Detail gehen bei dem Thema Vampir-Court, aber warum haben wir dieses ganze Drama gehabt?
Ja.
So ein bisschen durcheinander, all over the place und messy.
Ja, also ich verstehe das total und ich sehe das ja aus Plot-Sicht und so auch. Ja, kann ich nicht sagen. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum ich so lange an dem Buch lesen konnte und da recht entspannt mit sein konnte. Und ich habe das auch voll gefeiert. Ich dachte so, oh schön, ich kann das jetzt voll genießen und kann da jetzt so lange in der Welt bleiben, weil normal fällt mir das total schwer und ich muss es dann so durchsuchten, weil ich wissen will, was passiert. Aber es gab halt wirklich immer so abgeschnürte Paketchen. So.
Ja, total.
So, dann hast du 3 Kapitel und dann ist diese Storyline gerade erstmal pausiert und du kommst da jetzt eh nicht so schnell wieder hin, also kannst du da woanders weiterlesen. Ich dachte immer, ich bin vielleicht in meinem Lesestil erwachsener geworden, aber nein, vielleicht hat sie es einfach nur anders geschrieben, als ich gewöhnt bin.
Ja. Aber wie du, ja genau, ich glaube, das kleine Paketchen ist ganz gut formuliert. So kleine Storyabschnitte, die zum Teil auch ins Nichts laufen. Und das ist was, was ich nicht mag, wenn ich merke, dass es mehrere Szenen in einem Buch gibt, die die Handlung nicht voranbringen. Das mag ich nur dann, wenn das Situationen sind, in denen zum Beispiel Found Family aufgebaut wird. Ich mag das gerne, das zu lesen, dass die alle gemeinsam am Tisch sitzen und da ist Banter und da ist Spaß und da muss vielleicht auch nicht was Neues entschieden werden, was man am nächsten Tag für ein Abenteuer erlebt. Das darf zwischendurch sein, aber es gab so einige Szenen in dem Buch, von denen ich mir dachte immer, okay, warum ist das jetzt passiert? Und dann hatte das auch leider keine Nachwirkungen mehr.
Auch nicht so zum Beziehungsaufbau?
Ja, manchmal nicht.
Okay.
Manchmal ja, aber das, finde ich, darf dann nicht 300 Seiten in Anspruch nehmen, weißt du?
Ja, okay.
Ich fand halt so zwischen Anfang und Ende, das sind ja komplett andere Sachen passieren, gibt es diesen langen Mittelteil.
Aber das ist so ein bisschen das, was ich meine, wo ich bin mal gespannt, wie sie das alles zusammenzieht. Weil alles, was du gerade gesagt hast, mit diesem, du hast Everlane, du hast Brimstone, du hast die Vampirgeschichte, du hast, ich weiß nicht was noch alles. Das muss ja nachher alles irgendwie noch zusammenkommen, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn. Also die Story von Everlane muss da mit reinspielen, Brimstone muss da noch mit reinspielen und das muss sie alles noch zusammenziehen. Klar, sie hat nicht mehr so viel zu tun, was die Beziehung angeht zwischen den beiden, die sind ja fein.
Ja, war auch wenig Spannung dadurch, ne?
Ja, das stimmt.
Ich fand das zur Abwechslung mal ganz nett, ein Buch zu lesen, wo ich jetzt nicht, im Prinzip bin ich in das Buch reingegangen und habe gedacht, okay, wo kommt jetzt das Drama zwischen Kingfisher und Ceres? Und das kam nicht und das finde ich eigentlich gut.
Yes.
Ich hätte mir aber für ein Romantasy gewünscht, dass es vielleicht eine Side-Love-Story gibt.
Auf die warte ich ja auch noch.
Ja, aber da ist da so viel Zeit noch für Loreth und Ishibai und Renfis und Everlane, das in einem ja. Buch noch irgendwie spannend zu machen. Oder hat sie vielleicht vor, weitere Bücher über die zu schreiben? Wäre ja auch smart.
Ah, maybe. Da habe ich auch mehr erwartet in Buch 2, weil Renfis war ja einfach nicht da.
Mm.
Der war einfach nicht da. Die ganze Zeit nicht.
Ja, Everlane war nicht da. Loreth genau. haben wir nur kurz gesehen.
Also da habe ich mir tatsächlich mehr erwartet. Aber das mit der, was du gerade gesagt hast, mit der Beziehung zwischen den beiden, ist ja genau das, was wir am Ende von Quicksilver auch gesagt haben, wo ich immer mal wieder sage, so, sobald ein Pärchen recht früh zusammenkommt, habe ich ja direkt Angst drum, was da noch passieren könnte. Und wünsche mir immer, können wir jetzt einfach mal gemeinsam gegen das Problem kämpfen? Und das hat sie jetzt hier gemacht. Und das fand ich tatsächlich auch echt ganz cool. Wobei sie ja auch getrennt sind. Zwar nicht
ja,
lange.
Ja, und naja, ich finde schon, dass die relativ viel Zeit getrennt voneinander verbringen. Und ja. dass sie, wenn sie zusammen sind, dann gibt es häufig Spicy-Szenen. Und ein bisschen Liebestalk, aber ich finde, dass es gar nicht so viele Szenen gibt, die sie näher zusammenbringen. Das fand ich auch ein bisschen schade. Dass eigentlich der Aufbau, klar, da ist diese riesengroße Liebe, weil sie ja Mates sind. Aber ja. da hätte ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Banter, ein bisschen mehr Action zusammen.
Und da fand ich, gab es ein paar echt süße Szenen.
Das stimmt, ja. Ich muss auch jedes Mal, wenn er in ihren Kopf, also Gedanken reingesprochen hat, dann war das eigentlich immer ganz gut gemacht.
Ja, fand ich auch. Und auch, es gab eine so eine Szene, wo sie rumgealbert haben, als sie beide wieder zurück waren, als er aus Silverin wiedergekommen ist. Und dann haben sie rumgealbert und sind dann aber erstmal eingeschlafen und weil sie viel zu kaputt waren für Spice. Und dann sind sie nachts natürlich aufgewacht und hatten doch noch Sex, aber ist ja dann egal. Die Szene davor war gut. Und es war ja auch ehrlicherweise... Warte, wie viel Spice-Kleber habe ich? 4 oder 5, glaube ich.
Na, war nicht so viel, ne?
Nee.
Es hat mich richtig gestört, dass sie Sex hatten, nachdem sie festgestellt haben, dass Renfis nicht da ist. Dass der verschwunden ist und weg ist. Und dann haben sie erstmal Sex. Dann gehen sie auf die Party. Dann ja. passieren da diese krassen Sachen. Und ja. danach muss ich schon bei Renfis suchen. Na gut, dann habt erstmal Spaß, ihr beiden.
Ja, sie können ja eh nichts machen. Oh Mann, ja. Wild. Was ich ja ganz krass finde, ich war, gegen Ende dachte ich so, what the fuck? Weil du gerade gesagt hast, auf dem Ball passieren die krassen Sachen. Weil wenn wir mal so über diese overarching Spannungsbogen reden, wir haben den Rod, der ja eigentlich nie wirklich erwähnt wird, außer dass wir zählen, wie viele tot sind und dass der sich weiter verbreitet. Wir checken ja auch gar nicht, woher der kommt. Der hat ja auch nichts mit den Vampiren per se zu tun. Das ist ja eigentlich dieser Rod, der die Universen kaputt macht, was der Gott ihr da erzählt hat.
Genau.
Und dann haben wir diese ganze Story mit den Vampiren und die wird einfach nachher in Luft aufgelöst.
Voll. Das war so lächerlich.
Ich dachte auch so, hä? Okay. Und ich habe ja auch die ganze Zeit auf Malcolm gewartet, dass der ja. wiederkommt.
Ja, ich habe auch die
und
ganze
kam
Zeit
einfach nicht.
Darauf gewartet, dass Teledeus doch ein Verräter ist.
Das fand ich ja richtig gut gemacht, dass ja. die ganze Zeit, das hatten wir ja beide, das Thema, ne, dass ich immer hin und her geswitcht bin mit, ah, wir können Teledeus vertrauen, ah, nee, wir können ihm doch nicht vertrauen, ah, können wir ihm vertrauen, ah, ich traue dem überhaupt nicht über den Weg gerade.
Renfis hat uns verwirrt.
Hat er ja auch was gemacht, weil er ihm nicht getraut hat, meinst du?
Genau.
Ja, und nachher sagt aber ja auch die Edina in dem Buch, dass man nur dem Foley trauen kann und damit ja auch Teledeus nicht.
Mhm.
Und da war ich dann, dann sage ich, nee, I don't trust him. Und dann hat er sich ja auch immer komischer verhalten und dann ist es ja auch passiert, wo im Endeffekt konnte man ihm ja auch nicht trauen. Er hat zwar jetzt nichts Böses gemacht, aber er war ja nicht offen ihm gegenüber, was seinen Plan angeht.
Ja, ich fand die ganze Vampir-Story war ein bisschen, nachdem der erste Band mit diesem Banger endet, dass sie jetzt die Vampirkönigin ist und dann geht's am relativ am Anfang, haben wir ja dann, bevor sie gekrönt wird oder als sie gekrönt wird, werden diese Lords vorgestellt.
Ja.
Und da gibt's ja so einen krassen langen Infodump darüber, wer das ist und was die machen und die deren Geschichte. Und ich dachte, okay, jetzt wird's in dem Buch viel Court-Intrigen geben und hier werden Spielchen gespielt und dann ist sie eigentlich die meiste Zeit in Kalisch.
Mhm.
Und wenn sie dort ist, ist sie in ihren Räumen oder in der Bibliothek oder auf dem Ball irgendwo vor Party.
Und es wird ja nachher noch voll das Theater drum gemacht, den fünften Lord zu ernennen und dann ernennt sie ja Foley, der ja eigentlich nie was damit zu tun haben wollte, um dann 2 Minuten später keinen Vampir-Court mehr zu haben.
Ja. Aber da musste ich auch lachen, dass sie dann, weißt du, es gibt so eine Stelle, wo sie später irgendwie zu Carrion sagt, ja, ich will da zurück, das ist mein Court, für den ich zuständig bin, da sind sicherlich noch einige Fae, die verzweifelt sind und Hilfe brauchen. Und sie ist aber in dieser Situation, als das alles passiert ist, ist sie ja abgehauen und so 1 oder 2 Tage später sagt sie zu Carrion, nein, ich muss da zurück zu meinen Leuten. Und vorher hat sie keine Sekunde, keinen Gedanken daran verschwendet, dass da gerade Hunderte oder Tausende, ich weiß nicht, Vampire gerade irgendwie unter Schmerzen gestorben oder wieder zu Fae geworden sind. Es war ein Clusterfuck.
Ja. Und dann ganz zum Schluss machen wir so Cliffhanger-mäßig nochmal ein ganz neues Problem auf, weil wir ja nicht schon genug hätten.
Ja, also nachdem bisher Probleme gelöst wurden, mache ich mir halt überhaupt keine Sorgen, ne?
Sorgen mache ich mir auch gar keine.
Sarahs hat sicherlich noch die ein oder andere Rune, die irgendwie aktiviert wird, die krasse Sachen kann, die Probleme für uns löst. Es gibt ultra krasse Hexenmagie, über die wir nichts wissen. Es gibt immer noch Small Magic, die jeder einfach hat, die wir nicht wissen, wo random jeder irgendeine Small Magic haben kann. Ich meine, wie schlau ist das von Kelly Hart, das einzubauen? Das kann sie in jeder Situation rausholen, dass man irgendwas machen kann.
Wir wissen auch noch nicht, was Carrion eigentlich kann. Und wir wissen auch noch nicht, mit Pflanzen.
Mit Pflanzen sprechen.
Und welche zum Blühen bringen, die eigentlich gar nicht blühen.
Ah, wie schön. Das war schön.
Ja. Und Bellicon, der ist ja anscheinend ultra stark und das wussten wir gar nicht.
Aber das habe ich auch nicht verstanden. Hieß es nicht eigentlich, dass die nur sterben können, wenn alle 3 sterben und Malcolm ja auch weg ist?
Deswegen habe ich schon die ganze Zeit auf Malcolm gewartet. Überall habe ich Malcolm gesehen.
Ja,
aber auch Bellicon, der hat ja im Kampf war der ja auch schon stark mit seiner Magie und so.
Mhm.
Und die Matra hat man ja gar nicht gesehen. Nur ihre Gerüchte quasi.
Und ihre Fieder, die sie da hingeschickt hat,
ja,
die am Anfang ultra stark waren, dass man richtig Panik kriegte, was passiert hier jetzt? Die sind ja unzerstörbar. Und dann tauchte einer später nochmal auf, der Archer angegriffen hat, aber sonst hatten wir nicht so viel mehr mit denen zu tun. Beziehungsweise waren die später nicht mehr so schwer tötbar wie am Anfang.
An den White Cliffs hatten wir ja noch.
Ja, und da haben die ja aber das Problem irgendwie gelöst, nach ein paar Seiten Kampf, der nicht so ausführlich beschrieben war. Und am Anfang war es ja so, dass die ja überhaupt nicht umzubringen war. Die wurden ja ohne Kopf an irgendwelche Bäume rangefesselt und haben sich da weiter bewegt und gekämpft. Und
wie haben die den Kampf an den White Cliffs gewonnen?
Ja, ich. Vielleicht steht die Antwort auch in einem Tagebuch, was. Das gibt's ja auch noch. Deswegen mache ich mir ja auch keine Gedanken darum, was passiert, weil es gibt ja das noch das Buch mit den magischen Antworten, was man immer fragen kann, wenn es gerade passt.
Die Seite hat aber gefehlt.
Ja, aber die hat man ja im richtigen Moment noch gefunden.
Ja, aber die hatte ja nichts mehr mit dem Kampf zu tun dann. Ich frage mich gerade wirklich, wie die diesen Kampf gewonnen haben. Haben die irgendwas angefangen zu machen, was gegen die hilft?
Wer weiß.
Gegen die bösen Fieder?
Vielleicht auch eine ganz geheime große Witch-Magic. Da weiß ich ja auch noch nichts so, über die war halt plötzlich auch da, ne? Diese Hexenkraft.
Ja, stimmt schon, wenn man so drüber nachdenkt. Das mit dem Buch, da habe ich mich auch gefragt, ist es irgendwie cool oder ist es eigentlich ultra langweilig? Weil sie quasi einfach nur das Buch umblättern muss und dann ist alles fein. Steht genau, was sie machen soll.
Es ist ganz nett, dass es diese Begrenzung noch gibt mit du darfst nur weiterblättern, wenn ich es sage. Aber so als Storytelling-Device relativ langweilig, finde ich.
Mhm. Ich fand es nämlich auch irgendwie ein bisschen lame.
Ich fand es auch rein schreibtechnisch überhaupt nicht in Ordnung, wenn man mehrmals Momente hat, wo in dem Point of View einer Figur, die etwas herausfindet und es dann so für sich behält.
Du es als Leser nicht erfährst?
Ja, das war aber ganz schlecht gemacht. Das hätte sie anders machen können. Hm. Weißt du, da hat er mir das und das erzählt und jetzt wusste ich, was ich machen musste. Und ich als Leser aber nicht. Oder ich schlug die Seiten zu und ging wissend hier weiter. Und das musst du ein bisschen anders machen. Dann schreib es aus einem anderen Point of View, wie sie das liest. Oder bau das ein bisschen anders auf. Aber du kannst nicht aktiv dir denken, nö, das darf der Leser jetzt nicht wissen. Und dann schreibe ich so einen Satz da rein wie, oh, mir gingen alle Lichter auf. Okay, schön für dich.
Schön für dich.
Ja, finde ich halt, ja.
Ja, verstehe ich. Ich fand es cool, am Anfang, wie sie zu dem Buch gekommen ist, warum auch immer das übrigens in der Bibliothek war.
Ja, weil sie wusste, dass sie da sein wird.
Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Und ich fand es auch noch süß mit dem Gimmick, dass quasi sie gesagt bekommt, sie darf ihm das Buch nicht geben, es trotzdem tut und dann er den Brief kriegt und die Bond am stärksten ist, wenn sie ihm das trotzdem gibt. Das fand ich auch sehr süß.
Ich fand, dass das einer der großartigsten Momente im Buch war. Ja. Ich fand das ganz toll und richtig smart, dass sie ja vorher schon, als sie aus Everlane mit ihr spricht, sagt, du darfst ihm das nicht sagen. Hm. Oh, war das toll. Und dass er dann einfach diese Seite liest und jetzt gibt es ihr zurück. Und ich dachte, ja. Das fand ich einen ganz tollen Mate-Moment.
Ja, fand ich auch. Und ich fand es trotzdem auch cool, dass sie danach erstmal ein bisschen sauer auf Edina war.
Ja.
Aber ja, nee, das fand ich echt auch sehr schön gemacht. Auch, dass sie so diese Connection dann zu der Mutter hatte.
Schwiegermutter-Move.
Ja. Ja, sie hat ihr ja dann auch noch einen Brief geschrieben. Aber ja, immer diese Briefe von den toten Schwiegermüttern, das hatte ich jetzt neulich auch nochmal woanders.
Oha. Ich fand, dass das Buch mit der Szene, in der Kingfisher und Carrion den Fuchs retten.
Oh. Der Prolog.
Sehr stark startete.
Oh, ja, es war herrlich. Dass er auch seine Small Magic benutzt hat. Und die ist jetzt leer. Da lernen wir was über Small Magics direkt am Anfang.
Ja, das habe ich da am Anfang noch nicht verstanden. Ich habe gedacht, die braucht jetzt vielleicht länger, um sich aufzuladen. Aber nee, die ist jetzt weg, ne?
Ach so, nee. Die ist weg, ja. Und ich fand aber die Story so süß, die er dann erzählt hat von seiner Mama, dass sie am Anfang zu ihm gesagt hat, weil er immer gemeint hat, das ist nur so wenig bei mir. Und dann hat sie gesagt, das ist genau die richtige Menge für, du wirst sie schon mal noch brauchen. Und dann benutzt er es, um den Fuchs zu retten.
Vielleicht springen wir da direkt mal zu der Stelle, wo der Fuchs nochmal gerettet wird.
Ich hoffe, dass in Band 3 dieser Fuchs irgendeine große Rolle spielt und die Welt rettet. Oder aus irgendeinem Grund nochmal ultra wichtig ist, weil ansonsten, finde ich, hätte der einfach tot bleiben sollen. I'm sorry.
Das ist ein guter Gedanke tatsächlich, den hatte ich bisher noch gar nicht. Dass der nochmal irgendwann eine Rolle spielen muss. Krass Sinn macht, dass der da ist, weil nur durch den dann irgendwas passiert, was die Rettung der Welt auslöst. Das wäre gut.
Bitte.
Weil ich habe auch gedacht, so, ich wollte eigentlich noch googeln, wie lang die Lebenserwartung von so einem Eis- oder Schneefuchs ist. Weil ich meine...
So nach dem Motto, der ist eh übermorgen an Altersschwäche gestorben.
Und jetzt hat sie ihre übermächtige Rune, die sie geschenkt gekriegt hat, wo man ja eigentlich für Runen richtig viel arbeiten muss und leisten muss, hat sie halt eine geschenkt gekriegt und die benutzt sie ja für verschiedene Dinge an verschiedenen Stellen und jetzt hat sie die nicht mehr.
Mhm.
Warum?
Ja, um den Fuchs zu retten, ist doch klar. Vor allem, das ist ja auch so eine Szene, da sind die draußen vor diesem Ajung Gate und werden bedroht von dieser Armee, die da gerade den Berg hochkommt. Und sie geht fast dabei drauf, dieses Bündel Fell zu retten und opfert dadurch ja fast auch noch die Sicherheit von diesem ganzen Volk, das da wohnt, weil dieser Typ den im Nacken sitzt. Und ich denke mir so, wirklich jetzt? Also ich habe ja nichts gegen den Fuchs. Ich hatte den Hype in Buch 1 noch nicht verstanden. Ich finde den ganz nett. Und ich finde auch, der Fuchs hat tatsächlich in Brimstone, muss ich ehrlicherweise sagen, immer mal wieder so ganz coole Situationen hervorgerufen mit Banta hier und dann ist er bei Carrion im Schrank und ich weiß nicht was alles. Aber so viel zu opfern, um diesen Fuchs wieder zu retten, wenn der nicht noch ein ultra krasse Rolle spielt in Band 3, hätte das mehr Impact gehabt, wenn der einfach tot geblieben wäre.
Ja, total. Aber so kann ich es mir jetzt tatsächlich auch nur erklären, dass das in dem Buch vielleicht auch stand. Rette den Fuchs, koste es, was es wolle.
Ach so, in dem Buch von Edina.
Vielleicht.
Koste es, was es wolle.
Aber ja, Kingfisher ist ganz witzig in der Situation. Der ist einfach so, oh ja, my mage, she can do everything. Necromancy, kein Problem, mach los. Du schaffst das, du bist stark genug. Er steht da so voll hinter ihr und sagt nicht, ey, warte mal, ist es das wert, dass du dich hier gleich so komplett selbst zerstörst, das vielleicht auch gar nicht selber überlebst. Nein.
Ja, sie channelt ja auch noch aus ihm.
Ja, ja, ja. Er ist so, nimm alles, mein Mate. Das ist schon ganz süß.
Beide tot, der Fuchs lebt.
Ja, ja. So, hä, Leute.
Hier, Renfis, schick mal den Fuchs in die Hölle. Guck mir, was passiert. Vielleicht kommt er als Drache wieder zurück. Brauchen Brimstone.
Ja, Brimstone gibt's in der Hölle.
Ich habe mich ja, ich weiß nicht, was war so deine Theorie beim Lesen, wo die jetzt plötzlich Brimstone herbekommen, weil ja klar war, dass sie die Fire Sprites nicht umbringen wollen, so wie Danja das ja vorhatte.
Ja, ich habe auch gedacht, dass es irgendein Realm gibt, wo man nicht hin kann oder hin darf oder wo es super gefährlich ist. Weißt du, was ich richtig witzig fand? Das Dosing. Ja. Und das ist, also das fand ich eine richtig witzige Stelle im Nachhinein, aber erst, dass die in der Lage sind, da irgendwie ihr Blut dem anderen zu geben oder zu trinken, nein, ihn zu beißen.
Ich glaube, das ist Gift, das sie ihm dann
das Gift?
Quasi durch die Zähne und das Giftzähne. Macht ihn dann rallig des Todes.
Oh. Dass sie das auf der Bühne machen.
Der und arme ich habe vorhin. Und ich habe in meine Notizen wirklich reingeschrieben, wozu habt ihr Mindspeak? Warum hast du dir das nicht gesagt, du Trottel? Bist du selber schuld, dass du jetzt den Ständer deines Lebens auf einer Scheißbühne hast? Aber er sagt es ja selber so, ja, ich bin auch selber schuld, ich hätte dir das mal sagen
sollen. Ich glaube, er fand es auch ein bisschen witzig. Ich fand noch witziger, wie die anderen danach reagiert haben.
Ja. She dosed you?
Richtig gut.
Ja, ja, das war was. Das ist jetzt ein krasser Sprung.
Ja.
Aber was ich mich gefragt habe, Edina ist ja ein, spricht ja zu Ceres durch Everlane.
Mhm.
Und das ist ja ganz am Anfang, kommen die wieder aus dem Bloodcourt zurück und Everlane ist ja immer noch nicht aufgewacht. Und Ishabel geht ja dann zu Ceres und sagt, geh doch du mal zu Everlane, vielleicht wacht sie ja auf, wenn sie deine Stimme hört. Und dann denkt Ceres schon so, ja, kann ich machen, aber die kennt mich ja eigentlich gar nicht so gut.
Ja.
Ich meine, gibt genug andere Leute, die sie schon seit hunderten, tausenden Jahren kennt. Und ich, deswegen habe ich mich immer gefragt, ob Ishabel wusste, dass Edina auf Ceres wartet und sie deswegen dahin geschickt hat, um das auszulösen.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Hexen noch einiges können, von dem wir nicht wissen.
Mhm.
Und da wurde ja auch gesagt, dass manche Hexen so in die Seele gucken können. Oder mehr sehen können. Mhm. Es gibt ja diesen Moment, wo sie Kingfisher anguckt und sagt, nein, du würdest alles tun für dein Volk und so. Das weiß ich, das kann ich sehen. Und dann wird kurz erklärt, dass manche Hexen das können. Und vielleicht hatte sie da andere Möglichkeiten, Kontakte aufzunehmen.
Ja, weil ansonsten hätte es ja gar keinen Sinn auch gemacht. Ja, sehr gut. Da habe ich mich ja ultra geärgert, dass Ceres es nicht für sinnvoll erachtet, dieses Buch jetzt direkt zu suchen.
Oh ja, stimmt. Die kriegt die Info und legt nicht los, ne?
Ja.
Genau, da hatte ich kurz Angst, weil sie sich dann Taladeus anvertraut hat.
Da war ich auch ein bisschen sauer, dass ich mir denke so, du darfst es Kingfisher nicht sagen, aber Taladeus ist zu erzählen, ist in Ordnung, oder was?
Master und Puppet, nee, wie heißt das? Apprentice. Master und was ist jetzt für ihn? Maker und wie auch immer. War das schwer für sie?
Wir kennen uns aus.
Dann finden die ja relativ früh raus, dass praktischerweise ja noch ein Quicksilver-Pool in Amon-3 ist.
Ja.
Da gibt es ja noch so mehrere, ne? Wir finden ja noch mehrere Quicksilver-Pools, von denen wir nicht wussten, dass hier Elroy einen in seinem Keller hat.
Genau. Der gute Elroy. Und Bellicon muss ja auch einen haben.
Ja.
Also er hat ja auch einen.
Das ist schon praktisch.
Die werden schon alle einen haben.
Was ich noch ein bisschen schade fand tatsächlich, ist, dass wir im Band 1 so viel Zeit damit verbringen, mit diesen ganzen Schmieden von den Relics. Und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie lange das dauert, das zu schmieden. Und dass sie jetzt hat sie ja diese Rune.
Ja.
Und jetzt kann die sich einfach mal so auch so Gottsholz aus dem Arm schütteln und alle ihre Schwerter teilen und alles. Und ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt mit der Rune so auch so gar keine Arbeit mehr dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine? Dass das jetzt wirklich so instant geht und nicht. Also ich hätte es okay gefunden, wenn das für sie einfacher gewesen wäre oder wenn sie jetzt nicht mehr total viele Sachen verhandeln muss mit dem Quicksilver und aufgeben muss zum Beispiel. Aber dass sie dann auch einfach später sagt, so hier ist sein Godsword, Taladeus, und hier das Schwert. Ich habe mal da ihm ein Relic gemacht und da ihm ein Relic gemacht. Und
gut, vorher war es halt einfach ein Kampf immer, weil sie es ja noch nicht beherrscht hat.
Ja.
Ich habe, also prinzipiell finde ich das nicht schlimm, dass sie das kann. Jetzt, wo sie diese Rune versiegelt hat, dass es dann kein Problem mehr ist. Mich hat nur ein bisschen irgendwie diese ganze Szene, wie sie dahin kommt, dass die Rune versiegelt wird, irgendwie gestört. Weil ich so dachte, so, da saß sie doch bei Foley. Irgendwo war sie, wo dann plötzlich das ganz Dolle gebrannt hat. Nee, sie war in der Forge und hat, glaube ich, gearbeitet. Jedenfalls hat es ja ganz Dolle gebrannt und aus irgendeinem Grund wusste sie dann, dass sie jetzt bereit ist, in diesen Quicksilverpool zu treten. Und dann ist sie da reingegangen, hat sich von Quicksilver überdecken lassen und hat dann ein bisschen mit dem geredet. Und als sie dann zu der Erkenntnis gekommen sind, dass sie Kingfisher nie aufgeben würde, hat das Quicksilver dann gesagt, ja, dann ist ja alles in Ordnung, weil auch Alchemisten brauchen quasi was, was sie so in Grenzen hält. Also hier bitte, kannst alles mit mir machen. Und dann dachte ich so, echt jetzt?
Ja.
Wo war jetzt der, also, hä? Da hat mir so ein bisschen dieser innere Shift gefehlt, von ihr dahin zu kommen, dass sie jetzt bereit ist oder keine Ahnung. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo das plötzlich herkam, dass das jetzt in Ordnung ist.
Ja, das ging halt auch sehr schnell.
Ja.
Und dann hat sie ja später wie so ein Schild, was da irgendwie aus ihrer Hand kommt.
Mhm.
Und sagt, was, diese große Hexenrune hier auf deiner Brust? Mach ich weg. No problem.
Das hat sie ja mit dem Break-Ding gemacht.
Ja, das kann viele schöne Dinge.
Das Break-Ding hat ja schon oft die Haut gerettet.
Und jetzt nicht mehr.
Aber dafür lebt der Fuchs.
Ich fand die Story von Foley ganz cool.
Mhm.
Das war so tragisch, traurig, schön, dass sie jetzt doch irgendwie wieder vereint sind. Ich fand die Vibes, die er mit Ceres hatte, richtig cool, dass da so ein bisschen Antipathie war und dass der sie ja auch nicht, naja, der hat ihr keinen Bullshit durchgelassen. Fand ich ganz, ganz gut. Ich glaube, das wird noch witzig.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Vor allem auch, er ist ja so ein ultra-stoischer Typ, ne? Und der ist ja, das kam auch irgendwann mal vor, der ist ja von dieser Familie, die immer Berater des Königs waren. Das heißt, eigentlich wäre der mit Carrion zusammen aufgewachsen und wäre quasi die rechte Hand von Carrion, wenn Carrion nachher den Thron nimmt.
Meinst du, da geht noch was zwischen dem?
Und ich finde, habe ich auch schon überlegt, weil generell von den Charakteren her finde ich es eh schon super witzig, die zwei zusammen. Ne? Überleg mal, Carrion ist nachher König und Foley muss den beraten, der arme Kerl dreht ja durch.
Das ist ja großartig.
Und dann habe ich mir tatsächlich auch überlegt, zum Thema Side-Stories und Liebesgeschichten, es gibt ja kein Love-Interest für Carrion. Ja, er will Danya vögeln, aber halt auch nur for the fun of it. Wir haben ja jetzt seine tragische Geschichte erfahren, dass er eigentlich schon mal jemanden geliebt hat und das war aber ein Mensch und deswegen tut er sich jetzt so schwer, quasi sein Herz aufzugeben. Aber ich habe auch überlegt, maybe Carrion und Foley.
Oh, das wäre schön. Oh, ich fand, cool, dass Carrion nochmal richtig Tiefe bekommen hat in dem Buch. Über so viele wissen wir ja nicht mehr als nach Quicksilver.
Ja.
Und da fand ich es wirklich toll, dass da sich Zeit genommen wurde. Diese kleinen Momente, wie die in seine Wohnung reingehen und da diese ganzen gemalten Bilder an der Wand sind. Oder der Moment der Beerdigung, wo er dann noch dabei ist.
Mhm.
Das Gespräch, was er mit Kingfisher führt über Ceres, das war richtig gut gemacht.
Das fand ich auch sehr schön. Und da, das war auch der Moment, finde ich, wo man da so richtig mit Carrion quasi mitfühlt.
Ja, total.
Und da ist mein Herz ein bisschen gebrochen
für Und dass Namen. Er ja dann auch sowas sagt, ne, wie, ja, wenn du mich als Narr siehst, dann gebe ich dir den Narr. Also jetzt mal so frei übersetzt,
ja.
Dass wir ganz viel über ihn noch nicht wussten. Mich würde mich halt freuen, wenn es überhaupt noch Side-Stories gibt. Aber dadurch, dass es ja erstmal Dual-POV ist, passiert da gerade nicht so viel.
Ja, man muss vor allem die Leute wieder alle irgendwie in einen Raum bringen, weil Ren ist jetzt da bei dem Gate. Everlane ist immer noch ohnmächtig und wir wissen gar nicht, wo die eigentlich ist, weil man hat ja in ihren Augen auch gesehen, dass dieses Gate dann geöffnet wurde, wo ja auch ihr quasi wehgetan wurde von jemandem, wo ich immer dachte, das ist Malcolm, weil ich überall dachte, es ist Malcolm, der muss jetzt irgendwo sein. Aber ich denke mal, das war dann wahrscheinlich der Herrscher der Unterwelt. Und die liegt da. Das heißt, die zwei sind ja auch gar nicht irgendwo zusammen. Mhm. Klar, Loras und Ishabel, da könnte man ein bisschen mehr Tension bekommen, weil die ja jetzt doch mehr miteinander zu tun haben. Oder auch dieses Mal schon hätten haben können, aber
haben wir erfahren, warum er Hexen hasst?
Nicht so richtig, nee. Also es ist, glaube ich, einfach das, warum alle Hexen hassen. Ich glaube, er erzählt es einmal, dass die doch betrogen haben. Das wird doch so ein bisschen erzählt, die Geschichte. Aber nicht mehr als andere. Ich glaube, dass sein Volk, glaube ich, da wo er herkommt, sehr betroffen war davon.
Ah, da muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Ich hatte nur die eine Stelle vorhin gefunden, wo sie dann sagt, du musst ihn fragen, warum er Hexen hasst.
Also ich glaube, es wird ein bisschen erzählt, aber ja, nichts, was man nicht überwinden könnte.
Was sagst du denn zu der Beziehung Ceres Hayden?
Ha, Hayden? Mhm. Da war ich mir auch nicht so sicher. Also ich fand es gut, dass sie dann irgendwann mal das so rausgelassen hat und ihn dann auch so da auch so ihre Wut rausgelassen hat und ihm das so ein bisschen von Latz geknallt hat und er ja dann auch quasi nach hinten stolpert und aber auf dem Stuhl landet und sie so, toll, selbst da fällt er weich, ne? Fand ich noch gut von ihr. Sie ist ja dann sehr frustriert mit ihm. Ich finde es interessant, dass er es jetzt immer noch so gar nicht checkt. Dass der das als Kind nicht blickt und sie ihn da beschützt. Aber der ist was, 21 oder sowas? Wo ich mir denke so, dein Ernst, Junge? Komm schon, use your brain. Und dass er sich so sehr von Matras Lügen da hat irgendwie anstiften lassen, obwohl Elroy sie immer verteidigt hat zum Beispiel. Also das fand ich einfach vom Charakter her ein bisschen schwach. Und er ist ja für mich auch so ein bisschen der Prime-Kandidat für Betrug im Hinblick darauf, dass Kingfisher ja gesagt bekommen hat, er muss aufpassen mit den neuen Gesichtern.
Ja, guter Punkt. Das glaube ich auch, dass der in irgendeiner Form die verraten wird, einfach aus Dummheit und aus Unsicherheit. Und er ist ja, man darf ja nicht vergessen, dass er da jetzt zwischen diesen ganzen Fae ist und auch seine Schwester jetzt eine Immortal Lifespan hat. Und er da halt als Mensch irgendwie jetzt dazwischen sitzt und der relativ hilflos auch ist innerhalb dieses ganzen Krieges, was da ist. Was soll er da machen? Ich war da tatsächlich in der Szene, wo sie so ausrastet. Das ist schon nicht cool, was er so sagt. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von Ceres, ehrlich gesagt. Weil ich fand, woher sollte er es denn wissen? Sie sagt ja mehrfach, sie hat ihn von dem allem abgeschirmt. Hat sich um das alles gekümmert. Jetzt fällt er da weich. Ja, aber sie hat ja auch dafür gesorgt, dass er immer weich fällt. Und dann ist sie weg. Und dann erzählt die Madra da, macht die da ihre Propaganda. Alle erzählen das. Ja, Elroy sagt, er glaubt es nicht. Aber er muss ja da irgendwie weiter überleben. Und ich glaube, dass der einfach, weißt du, nicht so smart ist. Und ich fand es halt ein bisschen krass, dass er lässt da seinen Frust raus, weiß nicht, was er denken soll. Und die haut dem aufs Maul.
Ja, ich weiß nicht. Also zu dem Zeitpunkt, also gegen Ende war ich ja dann wieder so ein bisschen fein mit denen, abgesehen von diesem Pass auf neue Gesichter, weil gegen Ende klären die das ja so ein bisschen. Da sagt er ja auch, er weiß jetzt nicht, wie er seinen Platz finden soll. Er wusste auch in Silverin nicht, wie er seinen Platz finden soll. Und klar, natürlich, sie sagt ja selber auch, ja, da ist sie auch ein bisschen mit dran schuld, dass sie ihm quasi alles immer hinterhergetragen hat. Aber ich finde so dieses Grundvertrauen, dass er ihr quasi nimmt und obwohl Elroy quasi auch sie immer verteidigt, da finde ich, kann sie schon sauer sein und ihm das dann alles so ein bisschen von Latz knallen.
Muss natürlich sie ja kann nicht sie schlagen. Das
zu einem gewissen Grad nicht erwarten.
Hat sie nicht geschlagen?
Vielleicht. Kann sein. Weiß ich nicht.
Ich dachte, dass die ihm eine ins Gesicht gegeben hat.
Kann auch sein. Würde ich ihr auch zutrauen. Aber ja, du, Gewalt ist keine Lösung. Aber ja, also da kann ich das schon verstehen, dass die dann auch, und ich glaube, das hat es auch gebraucht, sonst wären die nie irgendwie weitergekommen.
Na, ich bin gespannt, wo es mit dem noch hingeht. Ich traue dem nicht. Und ich glaube, dass der irgendwas machen wird, was er heftig bereut. Weil er es einfach nicht überschauen kann. So aus Dummheit irgendwelche Leute aufsucht, Sachen ausplaudert. Ugh, weiß nicht.
Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass er es quasi nicht aus Böswilligkeit macht, sondern halt einfach, weil, ups. Mhm. Ja. Wo ich ja auch mal noch gespannt bin, ob das nochmal kommt, ist diese Algat, die ja die Bibliothek bewacht. Die kann ja Gedanken lesen. Und Ceres verbietet ihr ja dann, weiterhin ihre Gedanken zu lesen. Und da habe ich mir sofort gedacht, boah, wenn dir das mal nicht zum Verhängnis wird.
Ja, weil die noch so cool, die ist ja völlig bestürzt. Die bringt ja noch so einen coolen Spruch irgendwie mit. Hä, aber wenn ich das mal brauche oder irgendwie so.
Ja.
Die fand ich super. Ich war sehr traurig, dass sie dann weg war.
Die ist ja dann gegangen. Die wird ja auch nochmal kommen. Also wenn die nochmal kommt, dann weiß ich auch nicht.
Nee, ich denke, ich hoffe, die wird jetzt eine richtige böse Hexe sein.
Ja, du meinst auch, dass die böse ist, oder?
Ach, ich war mir nicht so sicher. Ich glaube, die hatte vielleicht ihre eigenen Ziele.
Ach so, ja, das auf jeden Fall.
Fand die sehr witzig und unterhaltsam. Ich hätte mir gerne mehr von ihr gewünscht.
Ja, sie kam nicht so viel vor, ne?
Ich fand, dass sehr viele Charaktere eingeführt wurden, die da nicht so viel vorkamen. Ich fand auch sowas wie eine Sovina zum Beispiel. Die hat dann mal so ein paar Nebensätze, die hat dann mal sich kurz drüber lustig gemacht, irgendwie vor der gesamten Vampirmasse, wenn Ceres irgendwas gesagt hat. Dann gab es diesen einen krassen Konflikt da vor Taladeus Tür, die sich da angreifen. Ja, und dann wird sie wieder Vampirin, weint ganz viel und ist dann tot.
Wieder Fey, meinst du?
Ja, dann wird sie wieder Fey, sorry.
Die Szene vor der Tür, wo Taladeus die Tür aufmacht, Blut verschmiert und einfach ein Riesenständer. So, ja, Mann. Und dann ist das Kapitel zu Ende.
Oh. Da dachte ich auch kurz, oh nee, er ist doch kein Verräter.
So lustig.
Wie fandest du den?
Den Horcrux?
Ah ja, der Horcrux.
Hasrax. Aber bei mir war es auch immer der Horcrux.
Ich habe mich immer gefragt, ist er böse oder ist er der Suriel? Alien aus einer anderen Dimension oder aus einem anderen Realm oder wie auch immer, so alt. Ich fand das irgendwie schon ganz spannend mit dem Ding. Aber der war für mich so ähnlich als Story-Device wie das Buch oder wie ihre Runen jetzt da. Der kam einfach in den passenden Momenten, hat irgendwas gemacht, war dann wieder weg.
Aber wir wissen ja immer noch nicht, warum er sie beobachten will.
Nein, das wissen wir nicht, warum er auch Malcolm vorher beobachtet hat und was sein, er sagte auch, er war kurz vorm Ziel, jetzt hat sie das alles zerstört. Ich fand einen Moment, als er irgendwie zu ihr sagt, ja, du bist doch so kurz davor, es herauszufinden. Und ich war so, hä, wie, wir sind so kurz davor, es herauszufinden. Ja. Hat sie schon mal vorher darüber nachgedacht, was er ist? Hat uns das
hat sie ja bei uns nicht davor erzählt.
Beschäftigt. War so, okay, cool. Ach, wir sind kurz davor, es herauszufinden. Na gut.
Da dachte ich auch immer so, bin ich so doof? Ich check's gar nicht. Was meinst du? Aber ich glaube einfach, sie verschweigt uns das halt. Da bin ich mal gespannt, was da die Auflösung ist. Und was ich ja auch noch interessant fand, ist dieses Traumwandeln.
Oh ja.
Weil die ja in den Träumen Auswirkungen auf das echte Leben haben.
Ah ja, weil die dann Wunden und so haben.
Und die sind ja in unterschiedlichen
Realms. Sie hat nach Sex gerochen.
Der ist in Silverin. Ja, das auch. Er ist in Silverin, sie ist in Kalisch, glaube ich. Die treffen sich im Traum. Er heilt seine Wunden, seine echten Wunden. Und sie riecht nach Sex danach. Und sie kann aber dort die Sonne angucken.
Oh ja, das hat mich sehr gefreut für sie. Das macht mich schon ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr in die Sonne kann.
Ja, mich auch. Vor allem jetzt, wo der Frühling losgeht. Und ich habe mich immer gefragt, ob dieses Traumwandeln normal ist für Mates und man das einfach nicht mehr weiß, weil es ja schon so lange keine Mates mehr gab. Oder sind die beiden einfach so krass, weil Sarith ja immer sagt, alles dreht sich um den ihre Achse. Und die sind einfach so krass, die zwei, wie noch nie irgendjemand zuvor. Und es liegt daran, oder vielleicht hat es auch irgendwas mit ihrer Magie zu tun, ich weiß es nicht.
Ja, gute Frage. Oder weil er ein Halbgott ist.
Das habe ich da noch nicht mit einbezogen gehabt.
Das fand ich eigentlich ganz nett. Naja, dass sie so die Chance hatten, Zeit miteinander zu verbringen.
Die waren gar nicht so lange getrennt. Die waren 2 Tage getrennt und haben dann gemeint, oh mein Gott, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Und wir beide so, ihr hattet letzte Nacht Sex im Traum, was wollt ihr
eigentlich? Das stimmt. Never again war doch irgendwie never again.
Ja. Ich lass dich nie wieder allein. Das war so schlimm. So, Leute, euer Ernst, ihr habt euch im Traum gesehen.
Oh Mann, ja. Till.
Das mit dem Oathbound hat mir zwischendrin ein bisschen Angst gemacht. Das hat sie ja dann auch wieder gelöst. Ah, hups.
Ja.
Dass er ihm doch nicht gehorchen muss. Weil ich war auch so, oh, sie hat ihm seinen echten Namen gesagt. Spinnst du? Und dann fängt er schon so an, so, ah nee, ich muss sie gar nicht umbringen. Sie hat mich befreit.
Aber hast du jetzt verstanden? Also mit dem Namen, ja? Der gute Kai Dan.
Kidan.
Oder so. Aber sie sagt ja dann relativ schnell in ihren Gedanken Kai. Ich glaube, Kai Dan, Ki sagt.
Du hast ja gesagt, im Hörbuch ist es
ja,
so.
Ja, Kai, ne? Dan. Wurde mir gesagt, dass es so ausgesprochen wird.
Ah, okay.
Ich glaube, sie hat den Namen außer vor Bellicon nicht vor anderen Leuten gesagt bisher. Und wir sind ja danach nur unten in der Hölle bei dem Drachen, wo ja auch nur die beiden dann zusammen sind.
Renfis sehen sie vorher noch.
Nennt sie ihn da Kai Dan?
Ich hoffe es nicht, weil eigentlich ist es doch der super sacred Name, den nur Mami
genau.
weiß.
Genau. Und dein Mate nach der Hochzeit. Das heißt, die nennt sich den jetzt in ihrem Kopf und wird dann aber, wir werden dann weiterhin aber über Kingfisher sprechen?
Gute Frage, weil die...
Oder ist das jetzt für alle so gebrochen, dass der Name keine Macht mehr über ihn hat?
Also der Name hat definitiv keine Macht mehr über ihn.
Für jeden, nicht nur für Bellicorn.
Das hat sie quasi kaputt gemacht. Nee, für jeden. Sie hat ja gesagt quasi, er ist jetzt frei, er wird nie wieder von irgendjemandem.
Okay, das heißt, das kann schon sein, dass wir jetzt einfach uns einen neuen Namen angewöhnen müssen.
Ja, es hat sich ja auch der Titel von den Kapiteln geändert. Am Anfang war es noch in Klammern und am Schluss steht nur noch.
Aber warum denn auch der Ganze? Bei ihr steht doch auch nicht Sarah's Fane da, oder? Naja.
Nee, aber der ist ja auch nicht special. Kidan Greystar Finvara.
Ah, oh, super.
Willst du über den Skorpion reden?
Nö. Meinst du, wir werden den Skorpion nochmal wiedersehen?
Irgendwas ist mit dem Skorpion doch noch.
Foley kriegt den.
Genau, Foley kriegt den. Wir wissen das Geheimnis. Also ich habe das Geheimnis nochmal nachgelesen, weil ich mich nochmal gefragt habe.
Welches Geheimnis?
Die haben ja gegen den Skorpion gekämpft.
Wo auch plötzlich Kingfisher Runenmagie kann. Der macht ja so Runen an die Wand, deswegen kommen die ja da raus. Hat er das vorher schon mal gemacht? Naja, auf jeden Fall praktisch, weiß dass nicht. Er es konnte.
Aber er hat ja auch Runen auf der Hand.
Naja, praktisch. Praktisch, dass er danach auch direkt wusste, wie man Gegengift mischt.
Ich dachte, das wurde ihm schon früher beigebracht.
Ja, ja, praktischerweise hat er das schon in seiner Soldatenausbildung gelernt.
Das gehört dazu.
Was war jetzt für ein Geheimnis?
Ja, genau. Der hat ja quasi mit dem Viech dann drum gebargained, dass er ihn verschont. Damit sie da halt rauskommt, er brauchte das ja fürs Gegengift.
Mhm.
Und dann hat er ja gesagt, du bleibst am Leben, wenn du mir das quasi gibst und ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist dann, where there is light, there is always darkness, Shadow Weaver. To kill a queen, you will need to visit the darkest of all places. You will need to strike a deal far more costly than this one, if you hope to succeed. And the beast who lies in wait for you there will not be so easy to trick as me. She will eat you whole, Shadow Weaver. She will tear away your soul and feed on it for decades. Das heißt, um Matra quasi umbringen zu können, muss er in die Hölle gehen und dann mit einem Drachen oder wem auch immer einen Deal machen. Wie genau das jetzt läuft, wissen wir ja noch nicht. Und der Skorpion, wie gesagt, ist ja bei Foley. Das heißt, irgendwas muss da ja noch passieren.
Da bin ich sehr gespannt, ob sie das alles noch zusammenführt.
Ja.
Ja, und dann wurde einer der coolsten Sätze, der vorletzte Satz im Buch, einfach falsch übersetzt.
Ja, hör mir auf mit der deutschen Übersetzung. Die ist ja so schon schlecht.
Was hast du da noch dazu zu sagen? Ich kenne die nicht.
Ja, ich habe da ein bisschen reingelesen und ich kenne ja, also wir kennen ja jemanden, die es auf Deutsch gelesen hat. Die fand, das hat sie richtig genervt, weil alle 200 Seiten hat der Übersetzer gewechselt und man hat es richtig gemerkt. Und ich habe auch mal reingelesen und es ist echt krass. Also du hast einen ganz anderen Stil. Der Archer zum Beispiel nennt sie manchmal Herrin und manchmal Milady. Wo ich mir auch denke, why?
Mhm.
Und auch der Stil, der eine ist so richtig altertümlich. Das ist ja auch das, warum ich deutsche Bücher zum Teil nicht so gut lesen kann, weil ich diesen Schreibstil einfach nicht lesen kann. Und dann ist es aber zum Teil wieder richtig gut übersetzt. Der erste Teil war, also Quicksilver waren, ich glaube, 3 Übersetzer und jetzt waren es die 3 plus nochmal 2. Und die haben es so ein bisschen kaputt gemacht. Und dann halt diese Katastrophe am Schluss, wo ich mir denke, so sorry Leute, aber was war das bitte?
Ja, um das mal einmal kurz zusammenzufassen. Im Original steht drin, summon our father. Und in der ersten deutschen Auflage steht drin, ruft euren Vater. Ja, ich hatte irgendwo ein Statement mal gelesen von dem Verlag. Da hatte ich aber, ich musste da noch sehr aufpassen, was ich lese, weil ich mich ja nicht spoilern wollte. Wo stand halt, ja, in Fantasy-Büchern ist ja auch immer Interpretationssache und es tut uns leid und wir nehmen das aus den nächsten Büchern raus, aber es kann halt mal passieren. Und ich denke, bei dem Satz, summon our father aus einem unser ein euer zu machen, ist ja nicht Interpretationssache.
Nee. Das ist nicht Interpretationssache.
Hätte halt nicht passieren dürfen.
Herrin und Milady ist Interpretationssache. Ich finde trotzdem, dass man sich im gleichen Buch irgendwie einigen sollte, wenn man schon ein Team von Übersetzern hat. Aber das ist nicht Interpretationssache. Ich verstehe auch nicht, wie man als Verlag da sagen kann, das ist Interpretationssache.
Ja, ich müsste wahrscheinlich noch mal weiter recherchieren jetzt, wo ich alles lesen dürfte. Aber es ist witzig, weil ich tatsächlich von einer schwedischen Freundin angesprochen wurde auf die deutsche Übersetzung, weil es solche Wellen geschlagen hat.
Ja.
Ja, dass es international sich rumgesprochen hat, was die Deutschen da gemacht haben. Mein Gott, ich meine, es ist ein Fehler, dass Fehler passieren. Das ist halt sehr schade. Das ist witzigerweise in dem einem der bedeutendsten Sätze im Buch passiert.
Aber ich habe geguckt, sie haben den Fehler aus Kapitel 14 haben sie im Deutschen quasi rauseditiert.
Mhm.
Weil im Englischen kommt ja in Kapitel 14 Carrion wovor, wo er gerade gar nicht ist.
Ja, ja, dass er an zwei Orten gleichzeitig ist.
Da muss ich ja sagen, fand ich den englischen Verlag sehr schwach, weil das hat ja Kelly Hart schon sehr früh gemerkt und den weitergegeben und es wurde einfach nicht geändert. Wo ich mir denke, so Leute.
Also da sind einige Sachen passiert bei den Editern, bei ihr. Also ich habe jetzt auch was gelesen, dass irgendwo im ersten Band steht, wie alt Everlane ist und wie alt Kingfisher ist. Und dass sie halt 200 noch was Jahre jünger ist als er. Aber es steht auch da drin, dass er mit 11 Jahren in das Quicksilver gezwungen wurde und seine Mutter an dem Zeitpunkt schon tot war. Und wenn seine Mutter schon tot war, als er 11 war, dann kann er schlecht eine Schwester haben, die über 200 Jahre jünger ist als er. Von derselben Mutter, you know?
The math isn't math.
Ja, die Rechnung geht nicht auf.
Echt, 200 Jahre sind die angeblich auseinander.
Ja, da stehen halt richtige Altersangaben drin im Band 1.
Ja.
Es ist halt ein Oversight im Editing.
Ja.
Ich finde immer, wenn man so genaue Zeitenangaben macht, dann müssen die auch irgendwie alle zusammenpassen.
Der Altersunterschied zu Carrion wird ja erklärt.
Ja.
Weil die Zeit unterschiedlich verläuft, ja. Wenn man da durchgeht.
Alles, was mit Zeitreisen ist oder so, kann ich, verstehe ich nicht, aber.
Ja. Ja, gut, sie gehen ja davon aus, dass Fischers Vater quasi mit Baby Carrion erst noch bei den Göttern abgebogen ist und es deswegen die Zeit quasi verzogen hat.
Weil die eigentlich gleich alt wären.
Ja. Also so Pi mal Daumen. Wo er sich noch kurz gefreut hat, ah, ich bin gar nicht der Prinz. Doch, doch. Tranquilo, Bruder. Was denken wir denn, wie geht es denn weiter? Gerade bei Carrion. Was passiert in deinem nächsten Band? Tötet der Bellicon? Und wenn ja, wie? Wird er König? Oder nicht?
Oh, das würde mich sehr freuen, wenn er seine Rolle akzeptiert. Ich fand es ganz, ganz süß, als Archer ihm erzählt hat, dass hier Leute in dieser Welt sitzen und für ihn beten und hoffen, dass er wiederkommt und dass es ihm gut geht und dass er gefunden wird. Und das macht ja einiges mit ihm. Also man merkt, dass das ja arbeitet in ihm. Und das fand ich, hat sie gut gemacht.
Ja, das fand ich auch schön. Man sieht ihn ja dann später auch, wenn er wieder mit Büchern durch die Gegend läuft, so, ja, ich mache nur ein bisschen Recherche zu Königreichen oder so.
Oh, Carrion, wie er kommt und sie holt.
Und seine Kräfte.
Und sagt, hey, gespannt, guck mal hier, die Pflanzen. Ja, das ist toll. Das freut mich. Was glaubst du denn, lässt sich Everlane retten?
Nachdem der Fuchs noch lebt, glaube ich, dass da keiner stirbt. Also ja, da sind die Stakes jetzt einfach sehr low. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand stirbt. Sind alle irgendwie wieder aufgetaucht.
Vielleicht doch noch Teladeus am Ende.
Ja, maybe.
Der wollte so gerne.
Ja, wobei jetzt ist ja alles wieder rum bei ihm, weil dadurch, dass Solvena ja tot ist und dieser Fluch gehoben wurde, liebt, also der hat die ja irgendwie gar nicht richtig geliebt. Das war ja irgendwie irgendein Zauber oder so.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und jetzt kann er quasi wieder von vorne anfangen.
Ja, das ist eine sehr tragische Geschichte. Ja, jetzt ist es wieder gut, aber er trägt ja trotzdem diese ganze Schuld mit sich und diese ganzen Dinge, die er für Malcolm getan hat. Weshalb er ja nicht mehr leben wollte und sich gerne opfern wollte und mit allem abschließen wollte. Und zum Schluss halt noch was Gutes tun wollte und jetzt.
Aber er hat ja schon, er war ja auch bereit, sich umzubringen, aber dann hat er den Sonnenaufgang gesehen.
Genau, eben. Aber ich meine, dass sie, wenn sie jetzt jemanden opfert im dritten Band, könnte ich mir vorstellen, dass es Teladeus ist, weil wir das Thema schon hatten mit ihm.
Ja, also ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Everlane stirbt, weil das wäre ja auch für Renfist tragic und auch für Fischer. Sonst weiß ich auch nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da irgendjemand geopfert wird.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass Renfist es versucht oder Loreth oder so, dass sie es versuchen, aber es wird ja niemand zurückgelassen.
Ja.
Loreth darf eh nicht sterben, weil dann hat man wieder dieses Dilemma mit den Seelen. Ah nee, warte, so rum geht's ja. Nevermind.
Ach so.
Wenn Loreth stirbt, wird der Teil von Fischers Seele einfach wieder, geht wieder zu ihm zurück. Und aber wenn Fischer stirbt, dann muss seine Seele quasi auf den anderen Teil warten.
Und das sind so Sachen, es gibt so viele tolle Ideen, die sie hat. Und es gibt so viele kleine Sachen, die ich so schön finde an ihrem Worldbuilding.
Aber?
Naja, die Execution war für mich halt zum Teil nicht.
Ach so.
Okay. Ich glaube, dass es in ihrem Kopf alles gut zusammenpasste und für mich als Leser dann halt sich nicht so entwickelt hat. Aber dass es trotzdem, dass ich es trotzdem mochte, das zu lesen, weil so viele Kleinigkeiten da drin sind, die eigentlich wirklich ja, gute Ideen sind. Zum Beispiel das mit den Seelen.
Glaubst du denn mit dem, sie hatten ja jetzt zum Schluss diesen Plan gemacht, damit Matra, also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, denn Matra hat die ganze Zeit Magie aus Sylvaren rausgefischt quasi durch diese Kreise, wild und hat jetzt Ultrakräfte und kann die ganze Zeit Portale machen auch in dieses Realm rein und deswegen kann sie da diese ganzen Viecher, weiß ich nicht, was sind die, da ausspucken und angreifen lassen.
Deswegen ist sie auch unsterblich, oder?
Ja. Und dann haben sie jetzt diesen Plan, sie wollen ein Schild machen. Da braucht sie, ich weiß nicht wie viel, super powervolle Hexen und super powervolle Fae und irgendwas von der Matra persönlich. Weshalb sie ja dann von diesen Soldaten, den Toten, noch dieses Säckchen da holen, wo immer ein bisschen Haare oder so von Matra drin sind.
Oh. Ja?
Ja. Da bin ich mal gespannt, ob dieses Schild überhaupt gemacht wird. Oder ob sie das Problem einfach lösen, indem sie Matra, Malcolm und Bellicon halt alle drei irgendwie umbringen. Dann musst du das Schild nicht mehr machen.
Ah, es wäre aber cool, wenn die den Hexenclan dazu holen würden, den kompletten.
Ich glaube, sie werden versuchen, das Schild zu machen. Sie machen dann das Schild, opfern dafür irgendwas und dann ist es irrelevant, weil sie Matra töten oder sowas.
Sehr passend.
Aber was ist denn das Motiv von den Hexen? Können wir denen überhaupt vertrauen? Weil die hatten bisher ja immer so diesen Ultrakrieg gegen die Vampire. Ist ja jetzt weg.
Ja, da wissen wir ja nicht so viel. Ich glaube, dass die schon ihre eigene Agenda auch haben. Oder ihre eigenen Interessen vertreten. Ich würde mich freuen, wenn wir mehr von denen erfahren. Ich finde die spannend.
Ja, sind sie auch. Wir wissen tatsächlich noch nicht wirklich was. Und dann ist jetzt natürlich die große Frage zum Thema Ende. How?
Ja.
Was meinst du, unser Vater? Wovon reden wir hier?
Ja.
Wie ist dieser Vaterbegriff gemeint? Ist es sein biologischer Vater? Was war sein eigentlicher Vater, den wir bisher als Vater bezeichnet haben? War das sein Bruder? Weil der hat ja auch diese Schattenmagie. Oder hatte der gar nicht die Schattenmagie? Und wir haben nur immer erzählt bekommen, er hatte die. Hat er die Schatten eigentlich vom König der Unterwelt bekommen, als er damals mit 11 Jahren dort reingegangen ist?
Dass er vielleicht sein Maker ist und nicht sein Vater. Die redet nicht irgendwie Sovina auch von Malcolm als ihrem Vater? Der ist ja auch ihr Maker.
Ja, und deswegen hat Ceres doch diesen Witz gemacht, who's fucking daddy?
Ja, genau. Aber dass das vielleicht deswegen der Grund ist, dass Kingfisher sagt, unser Vater, weil er sein Maker ist.
Ja.
Oder ist die Frage, das heißt, der Vater, ist sein Vater Vater? Ist der jetzt auch dieser Styx?
Ach so, du meinst, ob das eine gleich das andere ist?
Ja.
Haben wir nicht bestätigt bekommen, dass sein Fae-Vater in Sylvarin gestorben ist?
Ja, was heißt bestätigt? Hast du eine Leiche gesehen, Mona?
Mit meinen eigenen Augen.
Mm.
Ja, nee, habe ich mich auch gefragt. I don't know. Oder ich habe auch überlegt, ob Zareth, also dieser Gott, König der Unterwelt ist. Also Styx.
Mhm.
Glaube ich wird nicht noch wirklich, spannend. Aber...
Aber er ist ja da, um sich einen Drachen zu claimen.
Naja, zumindest ist das ja so ein bisschen das, was worauf der Skorpion ein bisschen hingedeutet hat, ne? Und er sagt ja hier zum Schluss auch, I've come for a dragon, as is my right. Summon our father. Tell him I've come to make a trade. Die Frage ist ja jetzt auch, was muss er dafür aufgeben? Das große Opfer, das er bringen muss, der Trade, den er machen muss, um diesen Dragon zu bekommen. Muss er jetzt seinen Mate in der Unterwelt lassen? Oder seine Schatten aufgeben?
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich seine Superkräfte. Kann ich mir vorstellen, dass er seine Magie aufgeben muss.
Hm.
Zum Beispiel. Aber bedeutet das, I've come for a dragon, dass er sich jetzt einen Dragon snatcht und wir Dragon Riders haben werden im nächsten Bad?
Zumindest mal einen. Aber die Frage ist, ob er wirklich ein Dragon Rider ist oder den nur befehligt quasi.
Ja, die Drachen wirken da nicht so in der Welt, als könnte man die gut reiten.
Nee.
Ja, spannend.
Ja, was sind so deine Gedanken für den nächsten Teil? Du hast keine.
Nee, ich glaube, ich habe gar nicht so viele tatsächlich. Ja. Ich denke halt, wenn das wirklich der letzte ist, in meinem Kopf dachte ich, wären es 5 Bücher, aber gut, wenn das der letzte ist, dann möchte ich Carrion auf dem Thron sehen. Ich möchte die Wüstenstadt, dass sie Wasser kriegen alle. Ich möchte, dass Saris nochmal mit Elroy vereint wird. Ich möchte, dass Everlane wach wird und Zeit für Renfus hat. Dass Foley und Taladeus Peace finden. Vielleicht, ja. jetzt schipp ich aber hier Carrion und Foley.
Das wäre schon cool. Da wäre ich auch am Start. Das ist ein gutes, was du sagst, Taddeus Peace finden soll.
Und wenn Fischer seine Magie abgeben muss, ich meine, Saris wird noch ein paar Runen haben, die schon lösen.
Ja, da ist ja dann auch noch die Frage, wo leben die zwei dann?
Oh ja, stimmt. Kalish ist zerstört.
Ja, das auch. Dann haben sie ja noch Amon Traeth, wo die Vampire waren. Sie könnten Silvaren wieder aufbauen. Sie könnten, weiß ich nicht, in den Autumn Court.
Stimmt. Den gibt's ja auch noch, das ist bestimmt nett.
Weiß ich nicht, wurde nicht mehr erwähnt. Aber ja, ansonsten ist es alles, finde ich, wie wir vorhin gesagt haben, das mit dem Rod muss irgendwie gelöst werden, aber das ist ja nachher quasi Friede, Freude, Eierkuchen dann. Weil der befällt ja das Universum, deswegen sind wir ja hier.
Ja.
Wir wissen ja auch noch nicht, wie wir das Rod loswerden. Wir wissen, dass Brimstone diese Viecher kaputt macht. Aber
einfach das
Brimstone. Spaltet der Drache einfach überall Feuer drauf und dann ist alles kein Problem.
Und das Brimstone auf das Rod drauf streuen.
Streu Glitzer drauf und dann wird alles wieder gut.
Es bleibt spannend.
Ja.
Wissen wir schon, wann?
Freust du dich auf Band 3, Diana? Wann der Band kommen wird?
Ich habe jetzt keine Eile, tatsächlich den zu lesen. Also ich werde den schon lesen. Ich habe aber nicht mehr so eine Erwartung wie jetzt an Brimstone.
Schon kaputt gemacht?
Ja.
Also hier in Goodreads ist der Untitled Band 3, 10. November 26.
Oh, November.
Ja, quasi ein Jahr nach dem ersten. Nach dem zweiten.
Na, bin ich gespannt. Cool. Sehr gespannt.
Schön.
Vielleicht haben wir nicht genug über die netten Momente gesprochen.
Lass mal, ich habe noch ein paar Favorite Moments. Hast du auch noch Favorite
Moments? Ja, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall gut fand.
Ich habe einmal aufgeschrieben, das fand ich eigentlich eine ganz coole Szene, als sie da bei dem Quicksilver gegen diese Wachen von dem Bellicon-Typ, dem Orios, da kämpft. Mhm. Da kommt ja Kingfisher dann auch durch das Silber. Und dann checkt er nur so kurz so, hey, alles gut bei dir? Brauchst du Hilfe? Und sie so, nee, passt schon. Und dann lässt er sie einfach kämpfen und ich so, geil. Love the support. So, kurz checken, brauchst du mich? Nee? Okay, you got this.
Ah, das fand ich auch richtig gut, tatsächlich. Ja. Weil man ja auf diesen Moment einfach wartet, okay, er kommt jetzt und klärt die Situation. Rettet. Und das fand ich auch so gut. Ich mag generell Saris als FMC. Ich finde die echt ganz cool. Ich finde die überhaupt nicht nervig. Sie kann ja nichts dafür, dass sie jetzt aus lustigen Büchern und so lesen muss oder lustige Runen hat. Aber irgendwie macht sie das alles ganz gut.
Ja, ich mag sie auch. Auch wie sie so mit Carrion und so umgeht.
Total. Ja, ich fand sie eigentlich im Dialog mit allen möglichen Charakteren richtig gut. Immer passend.
Mhm.
Ich fand sie mit Lorath witzig.
Ja.
Oh, ich mochte das, dass der in der Bar dem Typen die Hand abgehackt hat. Und dann meinte er, wächst ja einfach nach.
Die Babyhand.
Ja.
Und dann sieht man den Typ doch nachher nochmal und sie so, ah, das meinte er damit. Das ist ja wirklich lustig. Das ist
wirklich lustig. Ich fand das ziemlich cool, die Story, also die Fire Sprites, wie die auch funktionieren. mit ihrem Brimstone und dass das so deren Life Source ist. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz interessante Idee.
Voll, auch wie die Kinder machen quasi, dass jeder was dazu gibt.
Ja, ich fand auch richtig toll, dass ja zum Beispiel in dem Buch drin steht, Thank you for loving my boy. Und das war so, ich weiß, ich habe mein Buch kurz weggepackt und war so, oh, weißt du?
Ja, das fand ich auch sehr süß.
Ja, das war sehr schön, fast die Tränchen kamen. Oh, gut.
Auch, ne, haben wir vorhin schon gesagt, Kingfisher und Carrion fand ich einfach richtig gut, auch wie sich das so entwickelt hat. Und der Banter, der Witz mit den Zweien, wirklich. Carrion fand ich einfach immer so lustig, weil es darum ging, wie die Kinder machen, dass die einfach immer ihren Brimstone donaten quasi, um dann einen neuen Sprite zu formen. Also wie, die haben keinen Sex. Und dann mit Kingfisher, klar, auch was wir vorhin schon gesagt haben, das Gespräch über Ceres und was er so durchmachen musste, fand ich sehr, sehr schön und sehr traurig.
Und wie er langsam auch Respekt für Carrion entwickelt und dass diese eine Situation ja auch gibt, wo Carrion in so ein Meeting reinplatzt und er dann sagt, ja, setz dich und hör zu und mach mit.
Ja.
Wie ganz schön.
Ja, und auch, dass Fischer sich so ein bisschen entwickelt, ne? Der wird ja voll zum Golden Retriever, wenn es Ceres angeht. Und die Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, die fand ich so schön, wo die zurückkamen. Und es war so eine normale Szene, wo die beide so rumgealbert haben einfach. So ganz normaler Feierabend quasi.
Mhm.
Klar, wir sind gerade beide wahrscheinlich fünfmal fast draufgegangen, aber die haben einfach so ganz normal rumgealbert, sich ins Bett gelegt, gekuschelt, geschlafen. Fand ich einfach schön.
Ja, total. Da gab es echt ein paar nette Momente. Ich fand auch den Moment ganz toll, als Taliadeus da an der Klippe saß und meinte, dass er halt gerade nicht mehr wollte, aber jetzt ja nicht sich das Leben nehmen kann, wenn hier die Sonne gleich scheint, die seit Tausenden von Jahren nicht auf ihn schien. Ich fand es so schön.
Ja, das war echt eine richtig schöne Szene. Und die hat sie auch, finde ich, richtig gut gemacht. Mhm. Und dann gab es ja noch so ein paar gute Lacher, ne? Wo Taliadeus nackt die Tür aufmacht oder Carrion einfach immer mit so einer Pflanze rumläuft. Und ich hab's gesagt im ersten Band, diese Pflanze, die der mitgebracht hat, aus, wo war das, aus dem Schnee?
Ja, er hat eine Pflanze gerettet irgendwie.
Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die witzigste Szene in dem ganzen Buch wahrscheinlich, wo die diese Faune waren das, ne? Kommen und sagen, der verlorene König. Und Carrion steht da und sagt, ich mag eure Hörner.
Ja, und dann fand ich aber noch lustiger, dass dahinter dann stand, da standen sicherlich die Historians.
Ja, wo Ceres in ihren Gedanken noch überlegt, so, ja, toll, Carrion, super.
Das wird hier alles für die Zukunft aufgeschrieben und das ist ein bewegender Moment der Geschichte, der geht in die Geschichte ein. Mic drop.
Genau, für immer damit zitiert werden, ich mag eure Hörner. Mhm. Das war so
Und gut. Es vergehen irgendwie 1 bis 2 Minuten, bis er was sagt.
Er überlegt und alle dann schon so, sag was, aber pass auf, was du sagst.
Geil.
Ach ja, nee, war schon schön. Jetzt waren wir doch gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Wir haben es nur anders gefühlt.
Ja, das stimmt. Ich bin auch überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir doch so ähnlicher Meinung sind und einfach die Vibes uns dann anders gecatcht haben.
Spannend.
Aber es...
Ich dachte, wir kriegen uns vielleicht so ein bisschen in die Haare.
Oh, ich hab's gehofft, ne?
Ja, schon so ein bisschen, ne?
Hab's gehofft.
Ja.
Ich hab vorhin mit meiner Schwester kurz telefoniert und gesagt, ich muss mich jetzt mit Mona gleich streiten. Nur Spaß. Ich gehe mich jetzt mit Mona streiten, hab ich gesagt. Nein, voll schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wie immer.
Ja.
Also mir hätte auch mit dir streiten über dieses Buch Spaß gemacht.
Aber so war noch besser.
Naja, gut. Dann warten wir semi-gespannt auf Band 3, würde ich sagen.
Genau. Und bis ganz bald.
Bis dann.
Ciao.
Bye. Bye.
So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Bookbesties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.